Wir hören den für heute vorgesehenen Predigttext aus dem Brief an Titus im 3. Kapitel. Dort schreibt Paulus: Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, normalerweise würden wir sagen, ein Kind, das in der Fremde, in einem Viehstall geboren wurde und in einem Futtertrog liegt, an dem Schafe, Kühe und Esel geleckt und gefressen haben, so ein Kind ist verloren und hat keine Chance. Ganz anders wir. Wir haben warme Stuben und weiche Betten. Wir können gut essen und sind von Wohlstand umgeben. Bei uns ist doch alles klar und sicher. Und die Bibel sagt umgekehrt. Wir, die wir so normal und bequem dahin leben, sind verloren und brauchen Rettung. Und das Kind im Stall ist der Retter. Der Retter? Normalerweise sind Rettungsaktionen hochdramatisch. Die Medien berichten spannend davon. Rettungseinsätze bei Katastrophen, Bränden, Unglücken, Vulkanausbrüchen, Lawinen, Befreiungseinsätze bei Geiselnahmen. Keine dieser Aktionen ist geeignet, daraus eine rührselige, kitschige Geschichte mit süßlicher Musikuntermalung zu machen. Aber die Rettungsaktion Gottes wird immer wieder in den schlimmsten Stilblüten der Romantik dargestellt und ist zur Folklore geworden. Und dadurch merken wir kaum noch, dass es tatsächlich um Rettung geht. Alle uns bekannten Rettungsaktionen laufen ganz anders. Auch die Luther-Übersetzung ist da zumindest heute nicht mehr sehr hilfreich und verständlich. Gott, unser Heiland, Jesus Christus, unser Heiland, machte uns selig. Was ist denn das? Ein Heiland, der selig macht. Erinnert so ein bisschen an einen heile, heile Segen-Opa, der das kleine Enkel streichelt, bis es wieder glückselig lächelt. Unser Predigttext besteht im Urtext nur aus einem einzigen Satz, und das ist eine konzentrierte Zusammenfassung des Evangeliums. Und da ist in diesem einen Satz zweimal von einem Retter und einmal von Retten die Rede. Gott, unser Retter, und Jesus Christus, unser Retter, hat uns gerettet. Na, wovon denn? Das lesen wir im Vers vorher. Da heißt es, wir waren früher uneinsichtig, unverständig, haben von den Dingen Gottes zumindest nichts verstanden. Wir waren ungehorsam, steht da. Das ist unsere Natur von Kind an, zumindest Gott gegenüber. Meistens begründen und rechtfertigen wir das und entschuldigen es. Das Problem ist nur, wir können uns nicht selber entschuldigen, also die Schuld beseitigen. Das kann immer nur der andere tun, an dem wir schuldig geworden sind. Wir gingen in die Irre, irrten uns, lebten im Irrtum, waren Irrläufer, heißt es weiter. Ja, die schlimmsten Irrtümer sind ja die, die man selber gar nicht merkt. Wir waren gebunden wie Sklaven an unsere Begierden und Sehnsüchte. Das heißt, wir ließen uns von dem leiten, wonach das Herz begehrt, waren abhängig von allem Möglichen, was uns Freude und Spaß machte und wozu wir Lust hatten. Es ist eher der normale Lebensstil heute. Und die Bibel sagt, davon braucht es Rettung. Wer so lebt, geht verloren. Und dann ist da auch noch von Schlechtigkeit und Neid die Rede, die das Leben ausmachten, von Verhasstsein und selber hassen. Ja, da merken wir selber so etwas verdirbtes Leben. Und von all dem müssen wir gerettet werden, sagt die Bibel. Denn all das führt in den Untergang. Die Welt, die Gesellschaft und uns persönlich. Wir versinken in dem, was uns von Gott wegbringt, auch wenn das sehr angenehm aussieht. Wie können wir nun davon gerettet werden? Normalerweise sagen wir, indem wir uns Mühe geben, indem wir ein anständiges und vielleicht auch frommes Leben führen. Die Bibel nennt das gute Werke. Und gute Werke sind sehr wichtig. Wir lesen davon gleich im nächsten Vers nach unserem Predigttext. Aber Predigttext ist nur der eine Satz halt. Also gute Werke, gute Taten sind ganz wichtig, aber sie retten uns nicht. So wie wir mit Sandalen oder Schuhen oder Stiefeln nicht fliegen können. Nichts gegen Sandalen und Schuhe und Stiefel, die sind ganz, ganz wichtig. Wir brauchen sie unbedingt, aber sie befähigen uns nicht zu fliegen. Und gute Werke sind wichtig und nützlich, sie werden dringend gebraucht, aber sie retten uns nicht. Was rettet uns dann? Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes steht hier. Und die ist erschienen, das heißt sichtbar geworden. Nicht in einem aufgesetzten Lächeln, einigen Streicheleinheiten und schönen Worten mit angenehmer Stimme, sondern die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen in diesem Baby in viehischer Umgebung und in diesem jungen Mann am mörderischen Galgen am Kreuz. Beides Stellen, wo wir mit unserer Menschenliebe und Freundlichkeit schnell am Ende wären. Nicht aber Gott. Er rettet. Er ist der Retter. Und er hat sich von seiner Rettungsaktion weder durch dieses armselige Quartier im Stall noch durch den Mord am Kreuz abbringen lassen. Im Gegenteil, er hat beides für seine Rettung benutzt. So ist Gott. Und das zeigt seine überlegene Freundlichkeit. Und Menschenliebe, die rettet uns. Wir haben da keine Aktie dran, jedenfalls keine positive. Es ist nur sein Erbarmen, sein Mitleid mit uns steht hier. Und wodurch werden wir nun gerettet? Diese göttliche Rettungsaktion fand dann nicht in unserem Ort statt, auch nicht zu unserer Zeit. Aber bei jeder Rettungsaktion ist es doch entscheidend, dass die Menschen, um die es geht, tatsächlich erreicht werden. Sonst nützt das doch alles gar nichts. Also eine Rettungsaktion in einem Schneeberger Schacht im 18. Jahrhundert nützt Bergarbeitern, die heute in China verunglücken, gar nichts. Sondern sie brauchen die persönliche Rettung jetzt, wenn sie verunglücken. Es muss sie jetzt erreichen. Die Frage ist also, wie erreicht uns Gottes Rettungsaktion damals in Israel heute hier? Und da nennt Paulus zwei Dinge. durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung, die der Heilige Geist bewirkt. Wiedergeburt. Das meint in der Bibel nicht, dass wir später noch einmal oder immer wieder zur Welt kommen und so weiter aufsteigen und unser Karma verbessern können. Das ist in der Bibel nicht Wiedergeburt. Sondern Wiedergeburt meint jetzt neu werden aus den Kräften des Himmels. Jetzt eine neue Schöpfung werden. Damit wir dann auch auf der neuen Erde und im neuen Himmel mit dabei sein können, die Gott schaffen wird. Da ist ja von einem Bad die Rede, das dazugehört, um neu anzufangen, um wiedergeboren zu werden. Offensichtlich wird da auf die Taufe Bezug genommen. Da wird der alte Schmutz, das alte Leben abgewaschen. Die Taufe trennt den Christen von seiner gottlosen Vergangenheit, so wie der Durchzug durch das Rote Meer oder durch das Schilfmeer die Israeliten von ihrer Sklaverei in Ägypten getrennt hat. Bad der Wiedergeburt, ein neues Leben beginnt, in neuer Freiheit unter der Herrschaft Gottes. Der Haupteffekt der Taufe im Neuen Testament ist rückwirkend, also Bruch mit der Vergangenheit. So etwas wie eine Reset-Taste, nochmal von vorn beginnen. Allerdings sollte dann tatsächlich etwas beginnen und von vorne losgehen. Und für ein neues Leben braucht es nicht nur den Bruch mit dem alten Wesen und Verhalten, sondern wo Altes weg ist, muss Neues her. Etwas, was in die Zukunft weist. Und das ist die Erneuerung des Heiligen Geistes, den Gott reichlich durch Jesus Christus auf uns ausgegossen hat, steht hier. Also, zunächst nach unten ins Wasser tauchen, um die Vergangenheit abzuwaschen und loszuwerden und dann wieder neu auftauchen zu einem neuen Leben. Und dann von oben geradezu überschüttet werden mit dem, was von Gott kommt und was das Leben tatsächlich erneuert. Erneuerung des Heiligen Geistes, Luther schreibt, Erneuerung im Heiligen Geist, den Gott reichlich auf uns ausgegossen hat. Dieses Wort ausgegossen steht auch in der Pfingstgeschichte. Es geht also um die Pfingsterfahrung der Gläubigen. Gottes Geist wird reichlich ausgegossen. Da geht es nicht nur um ein paar Nebeltröpfchen, sondern um ein völliges Durchnässen, Durchtränken mit dem Heiligen Geist. Deshalb spricht das Neue Testament an anderen Stellen auch von einem getauft oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Wassertaufe ist in der Regel ein einmaliges Geschehen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Und genauso stehen in unserem Predigttext die entscheidenden Verben in einer Zeitform, die ein einmaliges, konkretes Ereignis zu einer bestimmten Zeit beschreiben. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist zu einer bestimmten, konkreten Zeit erschienen. Damals, vor rund 2000 Jahren, in Bethlehem, als Jesus kam und dann hier gelebt hat, ans Kreuz ging. Und das Nächste, Gott hat uns zu einer bestimmten, konkreten Zeit gerettet. Und Gott hat durch Jesus Christus den Heiligen Geist zu einer bestimmten, konkreten Zeit auf uns ausgegossen in einem extrem reichlichen, in einem überfließenden Maß. Das alles sind in der Bibel konkrete, persönliche, einmalige Ereignisse. Und der Heilige Geist wird im Neuen Testament tatsächlich einmal und konkret wahrnehmbar empfangen. Ich finde das spannend. Dem können dann weitere Erfüllungen folgen. Wiedergeburt und Erneuerung. Ein Doppelpaket, das Gott schenkt. Zwei persönlich empfangene und erfahrene Gaben Gottes, die uns heute hier retten. Manche empfangen dieses Doppelpaket nahezu gleichzeitig, andere in einem zeitlichen Abstand, das ist jetzt nicht so wichtig. Immer ist es Gottes Geschenk. Es ist Gottes Werk, nicht unseres. Wir empfangen es. Und die Errettung und Erneuerung der Welt hat in der Geburt von Jesus Christus begonnen. Sie erreicht uns persönlich durch die Wiedergeburt und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und sie wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung und von der schreit Paulus dann auch. Und diese Hoffnung ist sehr real. Real ab dem Moment, wo wir dieses Doppelpaket der Rettung des Heils sozusagen als Vorgeschmack schon empfangen haben, als Anzahlung auf das Ganze. Da wissen wir, sehr real, wir haben schon etwas, der Rest kommt. Deshalb reale Hoffnung in uns schon verankert, weil wir einen Teil schon empfangen haben. Und das gibt uns Kraft für den Alltag, nicht nur für Feiertage. Und übrigens, Gottes Geschenk hat mit allen anderen sonstigen Weihnachtsgeschenken eins gemeinsam. Wir dürfen und müssen sie persönlich in Empfang nehmen, auspacken und dann damit leben. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott durch Jesus Christus, Weihnachten ist uns vertraut, alle Jahre wieder. Aber oft sind auch wir verloren in Kommerz und Konsum. Du schenkst dich der Welt und wir nehmen mit viel geringerem vorlieb. Danke für das Geschenk der Wiedergeburt und danke für deinen Heiligen Geist, den du gerne reichlich gibst. So oft gehen auch diese Gaben im frommen Betrieb unter und wir meinen, ohne sie vor dir bestehen zu können. Bitte öffne uns die inneren Augen und das geistliche Verständnis, dass wir dich und deine Gaben, deinen Reichtum, deine Freundlichkeit und Menschenliebe und deine Barmherzigkeit erkennen und darauf antworten, indem wir uns von dir beschenken lassen, grundsätzlich und immer wieder. Bitte erneuere unsere Kirche, dass sie nicht leere Formen verwaltet, sondern dein Leben in ihr fließt. Und hab Dank für alles Leben, das da ist und wächst. Erneuere unser Land durch deinen Heiligen Geist, dass die Oberflächlichkeit und Lügengeflechte durchbrochen werden und wir in der Tiefe heilende Veränderungen erfahren. Unsere ganze Welt braucht Erneuerung. Viele mühen sich darum. Hab Dank für sie und für das, was sie erreichen. Das eigentliche Mustern wirst du schenken, Herr Jesus, wenn die ganze Welt ihre Wiedergeburt erfährt, wie du versprochen hast. So komme du und mache alles neu und fange mit uns an. Amen.